Boah, war das heute ein guter Gottesdienst, oder?
Total. Also der Lobpreis, so bewegend.
Ja, und ich fand auch die Predigt so gut. Es hat mich so angesprochen und richtig berührt.
Das hat er echt gut gemacht, das stimmt. Ja, ja. Ja, ja, jetzt gehen wir wieder nach Hause und ich weiß schon, ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Oh.
Oh, wieso denn?
Ja, weißt du, die Steuernachzahlung kam jetzt und es ist doch sowieso schon so schwer momentan mit der Inflation und dann nur das Ausbildungsgehalt und dann weiß ich ja noch gar nicht, wo mein Job sein wird und werde ich das mir alles leisten können und weißt du, Sorgen über Sorgen und ja, ich weiß einfach nicht, was die Zukunft bringt. Also
ja, ich verstehe dich so gut. Ich habe auch immer Schwierigkeiten beim Einschlafen. Weißt du, ich mache mir so Sorgen um meine Tochter. Ich weiß nicht, wo sie ist. Die ist so lange unterwegs. Und ich denke auch, sie hat schlechte Freunde. Ja? Die sind echt kein guter Umgang für sie. Und wenn ich wenigstens einen Partner hätte, der an meiner Seite ist, mit dem ich das teilen kann. Mhm. Aber ich bin ganz allein.
Ja, aber schöner Gottesdienst, gell?
Doch, und ja. Berührende Predigt.
Total.
Vielen Dank, Annika, und vielen Dank an meine bezaubernde Frau. Herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass du auch am Livestream bist. Und schön, dass wir heute zusammen da sein dürfen. Was für ein schöner Gottesdienst das doch heute Abend war. Und was für schöne Lieder das Lobpreisteam gespielt hat. Und habt ihr gesehen, wer an der Tür euch begrüßt hat und die ganzen Techniker, die hier sind? Lasst uns doch mal kurz allen, die heute im Gottesdienst mitarbeiten, einen fetten Applaus geben. Vielen Dank. Aber aus Corona haben wir gelernt, Applaus reicht nicht. Wenn du mitarbeiten möchtest, in all unseren Diensten fehlen Mitarbeiter. Wir brauchen Unterstützung. So viel dazu. Aber was für ein schöner Gottesdienst. Eine richtig gute Abwechslung, vor allem zu dem Griesgram, der bei mir daheim sitzt. Ach, die Atmosphäre ist im Gottesdienst immer schön. Ganz anders wie bei mir zu Hause. In ein paar Jahren läuft der Kredit ab. Und wie sollen wir bloß die Anschlussfinanzierung schaffen, wenn die Zinsen doch so steigen? Schon in 8 Jahren muss ich schon eine Lösung haben. Und habt ihr gemerkt, die Butter ist schon wieder teurer geworden. Wo soll das hinführen? Und wenn du mit solchen Sätzen heute Abend nach Hause gehst, dann haben wir es nicht geschafft, dir unser Ziel zu zeigen. Wenn du mit solchen Sätzen nach Hause gehst, dann würde ich sagen, dann bin ich heute Abend gescheitert. Amen. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt oder vielleicht habt ihr solche Gedanken. Oder du glaubst irgendwie schon lange nicht mehr an eine Sache, die schon längst hätte passieren sollen, weil du schon so lange dafür betest. Und es ist egal, ob du schon ganz lange im Glauben bist oder vielleicht bist du auch ganz neu dabei und du hast noch diese erste Liebe. Ich möchte dich aber heute auf ein Experiment einladen. Und zwar ein Experiment, das habe ich mit unserer Jugend gemacht im November. Und heute werden 3 Mutige davon erzählen. Und ich möchte euch heute zeigen, wie sich das Glaubensleben verändern kann, wenn du bereit bist, Gott neu zu entdecken. Und wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was du bisher über Gott weißt, wenn du tiefer graben möchtest. Wisst ihr, eigentlich sollte ich diese Predigt schon im Januar halten. Ende Januar, auch samstags. Und in derselben Woche bin ich mittwochs nach Hause gekommen. Und meine Frau hat mich kurz gebeten, den Fuß anzuschauen von unserem mittleren Sohn. Und er hatte einen ganz geschwollenen Fuß. Der konnte da auch gar nicht mehr auftreten, da war irgendwie so eine richtig fette Rötung drin und überall Punkte am Körper. Und ich arbeite seit 15 Jahren ausschließlich nur mit Füßen, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Und in mir ist eine Angst hochgekommen, was ist denn das jetzt? Und dann habe ich meinen Vorgesetzten angerufen, der 40 Jahre Berufserfahrung hat, und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich schicke dir mal ein Bild, vielleicht kannst du mir eine Einschätzung geben. Bisher sind wir nämlich verschont geblieben, davon in die Notaufnahme zu fahren. Und er hat gesagt, geh sofort in die Notaufnahme. Und ich packe meinen Sohn, steige ins Auto ein und dann fahre ich los. Und auf dem Weg dahin geht's los, dass ich mir Gedanken mache, warum muss ich denn da jetzt überhaupt hinfahren? Heißt es denn nicht, dass wir eigentlich unter dem Schutz stehen? Wie soll ich denn jetzt am Samstag predigen, wenn ich jetzt in die Notaufnahme fahre? Das ist, kommt doch eine Bankrotterklärung gleich. Ich gebe auf. Und meine Verzweiflung während der Fahrt, die wird immer größer. Und meine Gebete wurden immer länger. Und irgendwann wurde meine Zerrissenheit auch immer größer. Und ich wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Und gleichzeitig muss man ja so einem kleinen Knirps Sicherheit vermitteln, dass man alles unter Kontrolle hat. Und das Gute ist, an Notaufnahmen, da wartet man wirklich lange. Und irgendwann ist mein Sohn vor Erschöpfung eingeschlafen. Und ich bin kurz zur Ruhe gekommen. Und damit möchte ich zu meinem Thema kommen. Und zwar, kenne deinen Gott. Und ich bitte Julia nach vorne.
Gott der Dreieinigkeit, der Gott der Dreieinigkeit, der der einzige Gott bleibt, während er sich in drei Personen zeigt, ist es, der den Anfang der Zeit und des Raumes schreibt. Es ist Elohim, der schafft, wenn er spricht und durch sein Licht die Finsternis und Leere der Erde durchbricht, bis er den Menschen in seinem Ebenbild prägt und den Hauch des Lebens in ihn hineinlegt. Denn Elohim hat den Menschen als sein Gegenüber erfunden und für sehr gut befunden. Doch die Menschen sind von Gott so weit weggelaufen, dass sie neue Erkenntnis brauchen über das Wesen, die Bezeichnung Gottes, dessen Name der Mensch vergessen hat. Dass er seinen eigenen Schöpfer fragt, was ist dein Name? Diese Menschen, die ihn nicht mehr kennen, möchte Gott trotzdem zu seinem Volk ernennen. Und Gott antwortet ihm, ich bin, der ich bin. Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mein Name in Ewigkeit. Das ist die Benennung, die mich beschreibt, die von Generation zu Generation bleibt. Jahwe ist der Name, der zum Kern des schöpferischen Wesens dringt und Gottes ewige Existenz bedingt, einen ewigen Schöpfer, der in sich ist und ins Sein bringt, aus dem jedes Leben entspringt und wahre Begegnung beginnt. Wahre Begegnung wurde von dem gefördert, der diese selbst verkörpert, der zum Bild, zum lebendigen Beweis des unsichtbaren Gottes wurde. Er wurde als Sohn Gottes präsent, damit man ihn auf der Erde, Immanuel, Gott mit uns und Jeschua, der Herr rettet, nennt. Denn Jeschua wurde geschickt, dass man Jahwe in seinem Namen erblickt. Und das ewige Leben ist, dass dein Herz Jeschua erkennt, der Jahwe als seinen Vater benennt. Weil Jahwe im Anfang nicht einfach nur Leben erzeugt, sondern sich an diesem Leben erfreut, dass er jedes Haar auf deinem Kopf zählt, dass er dich als seinen Sohn, als seine Tochter erwählt. Durch Jeschua steht der Himmel offen und Ruach, sein Geist, hat dich heute getroffen, der Gottes Ausruf in sich trägt. Dies ist mein geliebter Sohn, in dem mein Wohlgefallen liegt, sodass sein Geist dich als Miterbe Jeschuas einstuft, wenn er in dir zu Gott, Abba, Vater ruft, sodass sein Geist dich mit den Heiligen vereint, weil Einheit ein Zeugnis für die Welt meint. Denn es ist Jeschuas letztes Gebet gewesen, dass die Menschen in unserer Einheit die Herrlichkeit eines Gottes lesen, der in sich Einheit bleibt, während er sich in drei Personen zeigt. Die Offenbarung Jeschuas, das Eintreffen von Ruach, verherrlichen Yahweh als Schöpfer und Vater, zu dem wir heute beten, wie Jeschua lehrt. Vater, dein heiliger Name werde geehrt, dein Reich komme, dass dein Wille geschieht und man seine Erfüllung auf der Erde so wie im Himmel sieht. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Sie bleiben dein in Ewigkeit. Amen.
Dankeschön, Julia. Kenne deinen Gott. Angestoßen wurde die Predigt vor Jahren durch unsere Annika, die ein ähnliches Thema in unserer Jugend gehalten hat. Und die Heftchen, die sie damals dabei hatte, die habe ich über die Bad Liebenzeller Mission kostenlos wiederbekommen und die werden später hier ausliegen. Und dein Eindruck von meinem lieben Daniel Kosira, und seit letztes Jahr, Mitte Jahr, trage ich einen Eindruck mit mir herum. Und diesen möchte ich heute Abend weitergeben. Und zwar hat Gott zu mir gesprochen: Mein Volk kennt mich nur oberflächlich, aber ich möchte ihnen in der Tiefe begegnen. In der Nachfolge will ich ihnen begegnen und sie verändern. Amen. Und dazu möchte ich mit euch eine Bibelstelle anschauen. Und zwar steht die in Offenbarung 19, 3 bis 5. Und von Neuem erklangen die Jubelrufe: Halleluja, gepriesen sei Gott. Ja, für immer und ewig steigt der Rauch dieser brennenden Stadt zum Himmel auf. Auch die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen beteten Gott an. Sie warfen sich vor seinem Thron nieder und riefen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme, die vom Thron her kam, sprach: Lobt unseren Gott, ihr alle, kleine und große, die ihr seine Diener seid und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Die Wesen, die Ältesten und die Engel, wir lesen in der Offenbarung immer wieder von dieser Szenerie, wie sie immer wieder vor Gott niederknien, wie sie vor ihm fallen und es gar nicht anders können, als ihn zu loben. Und ich glaube, ein Punkt, warum sie das getan haben, ist, weil sie jedes Mal eine neue Facette, einen neuen Wesenszug von Gott kennengelernt haben. Gott in seiner unvorstellbaren Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Barmherzigkeit. Ich glaube, wir brauchen ein Leben und die Ewigkeit dazu, um ihn zu verstehen, um ihn wirklich kennenzulernen. Und unsere Vision dieses Jahr heißt es, in die Fülle Christi zu kommen. Und dann heißt es auch, wenn wir in die Fülle Christi kommen möchten, dass wir Gott in seinen Wesenszügen, in seinen Facetten entdecken dürfen. Und das lässt sich am besten damit starten, indem wir ihn bei seinen Namen kennenlernen. Frage an euch: Wollen wir das heute Abend tun?
Ja.
Seid ihr bei mir?
Ja.
Gut, sonst würde ich mich nur zu mir predigen. Also, es gibt eine Vielzahl von Namen. Und damit die Predigt nicht ewig geht und die Kinderdienstmitarbeiter in Geduld geübt werden, habe ich ein paar davon rausgesucht, aber mein größter Wunsch wäre es, dass du, wenn du heute Abend nach Hause gehst, den Wunsch hast, Gott neu kennenzulernen. Und du sagst: Ich kenne meinen Gott noch gar nicht. Es ist egal, wie lange du im Glauben bist, aber der Wunsch in dir entsteht neu: Ich möchte Gott kennenlernen. Ich möchte ihn tiefer begegnen. Fangen wir an mit den Namen, den die Juden nicht getraut haben auszusprechen und der bis heute nicht genau bekannt ist, wie man ihn ausspricht, aber wir kennen die Buchstaben dazu. Und zwar sagen wir dazu Jahwe. Den Namen verwendeten schon die Menschen zur Zeit Seths, Noahs und Abrahams, das lesen wir in 1. Mose 4 bis 6. Aber erst Mose wurde diese tiefe Bedeutung des Namens offenbart. Er ist zwar den Erzvätern erschienen im Alten Testament, aber die Bedeutung wurde erst Mose offenbart am Dornenbusch. Und zwar lesen wir hier, wie Gott sich vorstellt: Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und im babylonischen Exil haben die Juden angefangen, so eine Ehrfurcht vor diesem Namen zu bekommen, dass sie den Namen nicht missbrauchen wollten. Und dass sie angefangen haben, diesen Namen nicht mehr auszusprechen. Und er wurde dann ersetzt durch Adonai. Und in vielen Bibelübersetzungen, auch im Deutschen, wird der Name nicht geschrieben, sondern es wird dann Herr in Großbuchstaben geschrieben. Der heiligste aller Namen. Und ich möchte mit diesem Namen anfangen, denn wir brauchen eine gewisse Ehrfurcht vor Gott. Wir brauchen eine Gottesfurcht, eine Ernsthaftigkeit in unserem Glauben. Zu oft hören wir, dass Gott ein liebender Vater ist. Und ja, das ist er auch. Und ich möchte keine Verdammnis hervorholen. Aber ich möchte für uns ein Bewusstsein erschaffen, zu wem wir eigentlich beten, wer unser Gott ist. Der Heiligste, der zu Mose gesagt hat: Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und eigentlich sind wir nicht würdig, in seine Nähe zu treten. Und ich frage dich, wo ist die Ehrfurcht in deinem Leben? Oder anders gefragt, wo ist nicht deine Ehrfurcht? Wo spielst du noch mit Gott? Kommen wir zum zweiten Namen. Wir haben gelesen, dass die Juden Jahwe ersetzt haben, dass sie es nicht mehr aussprechen wollten, weil sie Angst hatten. Und deswegen haben sie einen anderen Namen gesagt, und zwar Adonai. Und bedeutet übersetzt: Mein Herr, mein Herrscher, mein König. Und es drückt die Hochachtung aus, Vertrauen und Anerkennung der göttlichen Oberherrlichkeit Gottes. Und er bezeugt die Leitung und Schutz und das Bewusstsein der besonderen Angehörigkeit an Gott. Das Bewusstsein des besonderen Angehörigkeit an Gott. Wenn meine Jungs Albträume haben und aufwachen, dann habe ich ihnen mittlerweile gesagt: Wenn du Angst hast, dann sprich den Namen Adonai aus. Und die Angst muss fliehen, denn er ist dein Herrscher, er ist dein König, er ist dein Gott. So, weiter geht's. Wir lesen immer wieder von El. Und El übersetzt bedeutet starker Gott, mächtiger Gott und höchster Gott. Und er ist der allein der wahre Gott. Und El ist im Singular, also die Einzahl. Und im Alten Testament lesen wir immer wieder bei El, dass es noch einen Zusatz gibt. Und ich möchte gleich weiterfahren, und zwar den Namen, den wir besser kennen und der auch häufiger angewandt wird, ist Elohim. Im Alten Testament hatte also Gott schon einen Namen, der die Mehrzahl von sich selbst ist. Ich finde das so ein wunderbares Bild auf die Dreieinigkeit Gott, die eigentlich erst im Neuen Testament uns offenbart wurde. Aber Gott hat sich nicht verändert. Gott ist der, der war, der ist und der, der kommt. Und er hat sich den Menschen schon damals offenbart. Elohim, der Höchste, der Ewige, der Allmächtige, der Schöpfer des Universums und Quelle allen Lebens, die größte Kraft, der in sich Seiende, der Liebende, der lebendige Gott, dem alle Macht zugehört. Und es ist ein Quantitativplural, das heißt, die Bezeichnung ist eigentlich von unbegrenzter Größe und beschreibt die unendliche Fülle und Macht und Kraft, die in Gott liegt. Es ist der zweitmeistgebrauchteste Name und er steht für Souveränität. Weiter. Elohim Mauzi, der Gott meiner Zuflucht. Die Söhne Korachs nennen hier unseren Gott beim Namen, und zwar Elohim Mauzi. Und ich möchte mit euch Psalm 43 lesen. Verschaffe mir Recht, o Gott, und führe du meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Rette mich vor dem Mann, der betrügt und Unrecht übt. Du bist doch der Gott, bei dem ich Zuflucht finde. Warum nur hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Sende dein Licht und deine Treue, damit sie mich leiten und mich zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Dann werde ich vor Gottes Altar treten. Ja, ich will zu Gott kommen, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. Dich will ich loben beim Spiel auf der Harfe. Dich, mein Gott. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mit seinem Angesicht mir wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Wir leben in sorgenreichen Zeiten. Umso wichtiger ist es zu wissen, dass wir einen Gott haben, bei dem wir Zuflucht finden. Bei dem wir in hoffnungslosen Zeiten Schutz finden. Der die Arme aufmacht, zu dem wir hinkommen. Und so wie die Söhne Korachs geschrieben haben, eigentlich wissen sie nicht mehr weiter, aber sie wissen, bei Gott finden sie Zuflucht. Jana, du darfst nach vorne kommen.
Ja, ich bin Jana und am Anfang des Jahres kam ich von der Arbeit zurück nach Hause und ich habe einen Brief gefunden, Briefkasten. Und in dem Brief stand, dass wir, also ich und meine Familie, in 3 Tagen unsere Wohnung verlassen mussten, dass wir quasi aus der Wohnung rausgeschmissen werden. Und am Anfang dachte ich, es ist Spaß von meiner Familienseite, weil ich in dem Zeitpunkt mich für meine Examen vorbereiten musste und so eine Situation könnte ich mir gar nicht leisten. Und dann habe ich am Ende des Briefes gesehen, das war so Stempel und das Unterschrift und das war so für mich der Moment, wo ich erkannt habe, okay, das ist jetzt meine Realität, ich werde in 3 Tagen aus der Wohnung rausgeschmissen. Und da ist meine Welt wirklich zusammengebrochen und ich habe schon die Wohnung gesucht und ich habe ja eine recht große Familie und es war einfach unmöglich, eine Wohnung zu finden, 3 Tagen und die Möbel und alles einfach zu transportieren. Und es war aber für mich eine unmögliche Situation, einfach mein Zuhause zu verlassen. Und was mich am meisten irritiert hat, war meine Familie, weil von denen hat wirklich sich keiner für das Brief so wirklich interessiert, außer ich. Und ich kann mich erinnern, ich lag in meinem Zimmer am Boden und habe voll das Drama abgeliefert. Und dann kam meine Mama und meine Schwester und dann haben die halt zu mir so gemeint, ich muss mir ja keine Sorgen machen, es wird doch alles gut sein, es ist eh ein Missverständnis. Ja, das könnte ich jetzt nicht annehmen, ich war voll in meinen Gefühlen, so tief in den Gefühlen. Und dann haben die so einen Satz gesagt, ich weiß nicht mehr, aber es war, ich glaube, Emma, meine Schwester, in der Sinne, wo ist dein Glaube, Jana, dass Gott sich um dich sorgt, um uns sorgt. Und ich wollte das nicht annehmen. Ich war so sauer an Gott, dass er mir sowas jetzt antut. Und dann kam die Nacht, ich wollte schlafen, ich konnte natürlich nicht einschlafen. Und in meinem Kopf waren ganze Zeit diese Gedanken, was mache ich jetzt in 3 Tagen, werde ich auf der Straße stehen? Und dann habe ich mich irgendwie an die Predigt von David erinnert, die er bei uns hatte. Und es ging ja auch um Namen Gottes. Und dann habe ich mich besonders an einen Namen erinnert, Maozi Elohim, Gott meiner Zuflucht. Und ich hatte so tief in meinem Herzen, dass ich diesen Namen laut aussprechen soll. Und dann habe ich angefangen, Namen zu rufen. Und irgendwie am Anfang war richtig komisch und ich habe mich irgendwie blöd angefühlt. Und dann habe ich aber weitergemacht und da wurde mir dann bewusst, was für eine Kraft und Macht in dem Namen eigentlich steckt. Und da habe ich ja realisiert, dass diese Sorgen, die ich hatte, diese Ängste und die Probleme, das Ganze kann ich einfach vor Gott ablegen und einfach in seine Hände kommen. Und dass er mein Zufluchtsort ist, da wo ich mich sicher fühlen kann bei ihm. Und es war mir einfach bewusst, was der Name bedeutet. Und genau. das war so auch der erste Moment für mich, wo ich gespürt habe, dass ich in seine Hände auch rennen darf und dass mit meiner eigenen Kraft ich eigentlich nicht schaffen werde, dass ich ihn einfach brauche und dass ich mich in seinen Händen wohlfühlen kann und dass diesen Frieden, den ich gesucht habe, nur von ihm kommen kann. Und genau, ich bin dann mit dem Frieden eingeschlafen und morgens, wo ich aufgewacht bin, hat sich die Sache eigentlich schon gelöst. Also es war ein Missverständnis. Und ja, ich will euch einfach damit weitergeben, wenn ihr auch in diesen Stürmen des Lebens oder wenn ihr einfach genug von der Leben habt, dass ihr einfach vor Gott kommen könnt und einfach diese Last und diese Sorgen, die ihr habt, einfach vor ihn legen könnt und einfach ihm vertraut, dass er sich um euch sorgt und einfach zu ihm als sein Kind kommen könnt und diesen Frieden in seiner Gegenwart finden könnt. Und ja, lasst uns einfach seine Gegenwart unser Zufluchtsort sein, wo wir hinrennen dürfen, wenn wir es verloren fühlen.
Ich weiß nicht, wer das hören musste, aber deine Sorgen, die du hast, möchte Gott haben. Er möchte nicht mehr, dass du mit Sorgen einschläfst, mit Sorgen aufwachst und dass die Sorgen dich zerfressen. Er möchte Elohim Mauzi für dich sein. Er möchte die Zuflucht sein. Die Person, auf die du zugehst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Es gibt einige Mamas hier, die für ihre Kinder beten und die voller Sorge sind, weil die Kinder auf Abwegen sind. Und auch zu diesen Mamas möchte ich sagen, Gott ist deine Zuflucht. Ich verstehe den Schmerz, den du hast. Auch ich kann das wahrscheinlich nicht ganz nachfühlen, diese Mama-Liebe. Aber ich weiß, dass Gott für dich da ist und dass er es nicht möchte, dass du daran kaputt gehst oder dass es dich zerfrisst, sondern er möchte deine Zuflucht sein. Elohim Mauzi. Gehen wir weiter. Elkwana. Der leidenschaftliche Gott. Der eifrige Gott. Der anbetungswürdige Gott. Das hebräische Wort Kwana bezieht sich hier auf die Bedeutung von starken Emotionen, die einen unmittelbaren, energischen Einsatz um der erhofften Beziehung willen hervorrufen. Und ich bin aufgewachsen immer mit dem Bewusstsein, dass Gott, das ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte immer an erster Stelle stehen. Aber korrekt übersetzt ist Gott eigentlich ein leidenschaftlicher Gott. Und sein brennender Wunsch ist es, den Menschen vor verletzender Zielverfehlung oder Trennung ihm gegenüber zu bewahren. Und sein sehnlichstes Bestreben ist es, die Beziehung und den Bund zwischen ihm und den Menschen wiederherzustellen. Und wenn ich mir vorstelle, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist, ein eifriger Gott, der sich bemüht um die Beziehung, dann möchte ich mit euch ein Gleichnis anschauen, von dem Jesus erzählt hat. In Lukas 15, 21. Und da sagt der verlorene Sohn, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Und mit dem Bewusstsein und dem Hintergrund, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist, finde ich ein Vers, den Jesus da beschreibt, echt verrückt und eigentlich komisch und eigentlich auch befremdlich. Denn wenn der Sohn nach Hause kommt, dann fällt doch der Vater nicht den Sohn ein um den Hals und küsst ihn. Aber so ist unser Gott. Egal, wo du die letzten Jahre warst, wie du gelebt hast, wenn du heute die Entscheidung triffst, ich möchte wieder zurückkommen, und es reicht das, wenn du es zu dir sagst, so wie der verlorene Sohn. Sobald du dich auf den Weg machst, steht der Vater schon da, lesen wir, mit offenen Armen. Denn er ist der leidenschaftliche Gott. Und in ihm ist dieser Wunsch so groß, dass er über alle gesellschaftlichen Hürden und Traditionen hinweggeht und dir um den Hals fällt, weil er sich um diese Wiederherstellung der Beziehung so sehr freut. Und all deine Angriffe, all deine Worte, alles, was du getan hast, all das, was der verlorene Sohn gesagt hat, darauf ist der Vater im Gleichnis gar nicht eingegangen. Der Sohn kam, wollte sich rechtfertigen und der Vater hat schon gar nicht mehr zugehört, weil ihm das egal ist. Er möchte die Beziehung zu dir wiederherstellen. Elkwana. Und wenn wir schon beim Vater sind, dann sind wir nicht weit weg von Abba. Und bedeutet Vater, mein Vater. Und Abba heißt aus dem Aramäischen, das die Muttersprache, die Jesus gesprochen hat, übersetzt Vater. Und ein Vater, der meint es gut mit seinen Kindern. Und wenn wir wieder bei diesem leidenschaftlichen Gott sind, der jetzt von Jesus Vater genannt wird, dann finde ich es phänomenal, wie wir das Vorrecht haben, in einer Zeit leben zu dürfen, in denen wir keine Angst haben zu müssen, dass wenn wir Jahwe aussprechen, dass wir sterben, sondern dass sich Gott uns offenbart als der liebende Vater. Markus 14, Vers 36, da betet Jesus: Aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Oder Paulus, der schreibt in Galater: Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Die Frage ist, ob du diese Bestimmung heute annehmen möchtest. Ob du annehmen möchtest, dass deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater wiederhergestellt wird. Maria.
Genau, hi, ich bin Maria und ich darf euch heute mein Zeugnis über meine Beziehung zum himmlischen Vater, so wie David es gerade so schön beschrieben hat, erzählen. Als David in der Jugend den Namen Gottes gepredigt hat, da ist in meinem Herzen so eine Sehnsucht und Neugier nach mehr entstanden. Ich wollte mehr von Gott und ich wollte ihn vor allem mehr als diesen liebevollen und vollkommenen Vater kennenlernen, der in erster Linie für uns alle sein will. Und als ich verstanden habe, dass unser Gott nicht nur ein Gott der Liebe und der Gnade, sondern dazu auch noch Vater ist, da ist was in meinem Herzen passiert und da hat sich was verändert. Aber der Weg dorthin, der Weg zu meinem Ja, zu Gott als Vater, das war ein Prozess und es war ein langer Weg. Aber es fing an mit meiner Entscheidung, mehr von Gott zu wollen. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, da hat sich eine Tür geöffnet und ein Prozess ist gestartet. Und ich durfte lernen, diese tiefe Beziehung zum himmlischen Vater zu leben und ihn darin kennenzulernen. Weil es war schon immer sehr schwierig zwischen mir und meinem Vater. Ich hatte nie diese gute Vater-Tochter-Beziehung, wie man sie vielleicht kennt oder wie man sie sich wünscht oder vorstellt. Und ich konnte meinen Vater auch nie als Papa sehen. Da war keine Liebe. Der Alltag, der war geprägt von Angst, von Gewalt, von Hass. Und mein Zuhause, es war kein Zuhause für mich. Aber ich habe mich schon immer noch so einen fürsorglichen, liebevollen Vater gesehnt. Und dieser Hass hat aber dazu geführt, der sich über die ganzen Jahre angestaut hat, dass mein Herz irgendwann hart geworden ist und ich irgendwann zugemacht habe. Und dass ich so eine Abneigung gegenüber dem Wort Papa entwickelt habe. Ich konnte dieses Wort nicht mehr aussprechen oder ich wollte es nicht mal mehr aussprechen, weil nur noch Schmerz und sowas Negatives einfach damit verbunden war. Und diese ganze Last und dieser ganze Hass, den habe ich so mein Leben lang mit mir rumgetragen. Aber durch Davids Predigt in der Jugend, da ist mein Herz wieder weich geworden für diese Vaterliebe. Und ich wusste, ich will diese Liebe und ich wusste, ich brauche diese Liebe. Und ich wusste auch, dass sie mir niemand anderes als der himmlische Vater selbst geben kann. Also habe ich mich darauf eingelassen, dieses tiefe Bedürfnis von Gott stillen zu lassen und diese Liebe, diese Leere in meinem Herzen von ihm füllen zu lassen. Und ich durfte Gott in so vielen tiefen Momenten und Begegnungen als diesen Vater sehen, den ich nie hatte. Ich durfte diese Vaterliebe, die mir schon immer gefehlt hat, nach der ich mich mein Leben lang gesehnt habe, einfach spüren. Und wir wissen, wenn die Liebe Gottes kommt, dann kommt sie und überflutet einen mit einer Wucht, dass man gar nicht anders kann, als auf die Knie zu fallen und zu heulen. Und es war einer der Momente hier in der Jugend, im Lobpreis, an dem ich zum ersten Mal verstanden habe, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Zu wem ich gehöre und wer ich in Jesus bin. Und Gott als Vater zu sehen, das hat mich verändert, weil ich verstanden habe, dass ich gar nichts tun muss, um diese Liebe zu bekommen. Weil ich verstanden habe, dass ich unendlich geliebt bin, weil Gott Liebe ist. Und vor allem habe ich gelernt, dass mich nichts und niemand von dieser Liebe trennen kann. Und dass ich sein darf, dass ich Kind sein darf. Und ich bin schon länger an dieser Vergebungssache dran und es gab immer wieder Momente, wo ich einfach aufgeben wollte, weil dieser Schmerz immer wieder hochkam und weil es einfach zu viel war. Aber ich erinnere mich an einen Moment, an dem es zu Hause wieder schwierig war und diese ganzen Erinnerungen, die ganze Vergangenheit, alles wieder hochgekommen ist. Aber plötzlich hat Gott während meiner Lobpreiszeit so krass zu mir gesprochen und meine ganze Perspektive hat sich geändert, indem er mir gesagt hat, hey, du hast mich doch zum Vater. Ich bin dein Vater. Und du hast meine Vaterliebe und deshalb kannst du sie weitergeben, diese Liebe, meine Liebe, weil ich dich so sehr liebe und weil das die tiefste und wertvollste Beziehung ist, die du zu mir haben kannst. Und ab diesem Moment, da wusste ich, dass ich diesen ganzen Schmerz, diesen ganzen Hass, all die Vergangenheit, einfach alles ganz in Gottes Hände abgeben will. Dass ich nicht mehr aus eigener Kraft dran festhalten will, sondern diese ganze Last einfach Jesus abgeben will. Und dass ich das tun will, was er tun will. Nicht mehr mein Wille, sondern sein Wille. Und wenn er mich dazu gebrauchen will, um diese Familie zu heilen, die so kaputt und so zerbrochen ist, dann will ich nicht diejenige sein, die sich dagegen stellt, sondern dann will ich mich ihm zur Verfügung stellen. Und dann will ich das Licht in meine Familie bringen. Ganz egal, wie schwer das ist und ganz egal, ob ich die Einzige bin, die gläubig ist. Und von diesem Tag an, da hat sich irgendwie alles geändert, weil ich plötzlich angefangen habe, für meinen Vater zu beten, ihn zu segnen und Jesus täglich darum zu bitten, mir seine Liebe für ihn zu schenken und dass ich ihn mit seinen Augen sehen darf. Und ich darf jetzt gerade sehen, wie Gott an dieser Beziehung arbeitet zu meinem Vater. Ich darf darüber staunen, wie er mich gerade verändert und wie er dieses Zerbrochene in meinem Herzen wieder ganz macht. Obwohl ich niemals damit gerechnet hätte und eigentlich davon überzeugt war, dass sowas niemals passieren würde. Aber was unmöglich bei Menschen ist, ist möglich bei Gott. Amen. Und Gott als Vater zu sehen, es hat nicht nur mein Privates geändert, sondern es hat Auswirkungen darauf gehabt, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich bete und welche Prioritäten in meinem Leben wirklich wichtig waren. Ich durfte sehen, wo Dinge in mein Herz hineingekommen sind, die da nicht hingehören, wo anderes wichtiger geworden ist als Jesus selbst. Und dadurch durfte ich lernen, Gott den ersten Platz in meinem Leben zu geben. Und als ich angefangen habe, mich immer mehr mit dieser Vaterliebe zu füllen, Liebesbibelverse auswendig zu lernen, sie jeden Tag zu proklamieren Und mir immer den Liebesbrief vom Vater anzuhören, da bin ich frei von Ängsten und Sorgen geworden, die teilweise mein ganzes Leben im Griff hatten und die mich so kontrolliert haben, weil ich verstanden habe, dass ich nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe in der Besonnenheit habe. Weil ich verstanden habe, dass die vollkommene Liebe jede Furcht austreibt und dass diese Liebe der Schlüssel in meinem Leben ist. Und obwohl sich Gott mir in so vielen tiefen Momenten als Vater offenbart hat und ich diese tiefe Beziehung zu ihm leben darf, glaube ich trotzdem, dass Gott ganz als Vater zu verstehen ein Prozess ist, der mein ganzes Leben gehen wird, genauso wie diese Liebe zu begreifen. Aber mit meiner Entscheidung, Gott als Abba-Vater zu suchen und näher an sein Vaterherz kommen zu wollen, da hat sich die Tür zu meinem Herzen geöffnet und er kann darin wirken. Und ich lade dich an dieser Stelle ein, dass du diese Vaterliebe auch herausfindest oder dass du sie wiederfindest und dass du dein Herz nicht verschließt, sondern ganz bewusst für Gott als Vater und seine Liebe öffnest, dass du ihm dein Ja gibst. Denn wir wissen, dass Gott nicht über unseren Willen geht. Deswegen braucht es deine Entscheidung. Und ich lade dich an dieser Stelle ein, dass du jedes falsche Vaterbild ablegst, ganz egal, wie dein Vater hier auf dieser Erde ist. Der himmlische Vater ist anders und er liebt dich. Und ich lade dich dazu ein, dass du diesen Weg gehst, weil so wie es mir immer gesagt wurde, will ich dich auch ermutigen. Geh diesen Weg, weil es ein Prozess ist, der sich lohnen wird. Amen. Amen.
Aber Vater, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Amen. Aber Gott in seiner unvorstellbaren Gnade und Barmherzigkeit geht noch einen Schritt weiter. Und wir lesen in Jesaja 7, Vers 14. Da sagte Jesaja: Höre doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen? Wollt ihr nun auch meinen Gott verärgern? Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Und in Matthäus 1 lesen wir, ab Vers 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel, auf Hebräisch, auf Griechisch Emanuel, und das heißt Gott mit uns. Gott, der liebende Vater, ist den Schritt noch extra gegangen und hat seinen Sohn für uns hingegeben, dass der Vorhang zerrissen ist und wir frei von Schuld in seine Nähe treten dürfen. Ein Sohn, von dem es in Lukas 7 heißt, was für ein Schlemmer und Säufer dieser Freund, der Zolleinnehmer und Sünder. Und Gott ist nicht bei den Superheiligen, bei den Superfrommen. Gott ist bei uns, bei den Sündern. Und Jesus möchte das verkörpern, wenn es heißt Gott mit uns. Und Jesus möchte dein Freund sein. Und Jesus möchte dir in der Nachfolge helfen. Jesus möchte dir Kraft schenken, diese Nachfolge auch zu schaffen. Und auch wenn es immer wieder Momente gibt in deinem Leben, in denen es schwer wird, er wird dir die Kraft schenken, er wird dir wieder aufhelfen. Dario?
Genau, Jesus als Freund. Ich habe schon immer nach einem besten Freund gesucht, aber nie gefunden. Mit einem, wo ich mich echt verbunden fühle oder wo ich auch meine Geheimnisse erzählen kann. Ein Freund, wo mich versteht, wo ich hingehen kann, wo Zeit für mich hat. Aber sowas gab es irgendwie nie. Und dann habe ich Enttäuschungen erlebt und Freunde haben mich versetzt oder ja, es waren doch keine richtigen Freunde. Und ich habe dann angefangen, dieses Begriff Freund zu ersetzen mit anderen Sachen, wie zum Beispiel ein Joint. Das war für mich so wie ein Freund, der war immer für mich da. Hat mich nicht versetzen können, natürlich, ne? Und hat mich auf gute Gedanken gebracht. Oder ich habe eine Partnerin gesucht und gedacht, okay, wenn ich eine Partnerin habe, dann erfahre ich dort so wahre Intimität und Geborgenheit. Und dann kam Jesus in meinem Leben und ich hörte auf mit Kiffen. Mein alter Freundeskreis zerbrach, der natürlich nur wegen der Droge auch existierte. Und ja, ich war auf einmal wieder alleine und ich habe wieder das Gefühl gehabt, okay, ich bin alleine, ich habe keine Freunde, weil meine ganzen Freunde jetzt nicht mehr da sind. Und ich, in diesem Alleinsein habe ich aber gewusst, okay, Jesus will mir jetzt einfach begegnen als Freund und er will in diesem Alleinsein einfach kommen und sich dazustellen als Freund. Und dort durfte ich halt wirklich erfahren, dass Jesus mehr sein will, nicht nur mein Retter, sondern auch wirklich mein allerbester Freund. So fing ich an, mit Jesus zu reden, wie er aber jetzt neben mir stehen würde. Ich machte Spaziergänge mit Jesus zusammen und erzählte ihm einfach von meinem Leben, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und in diesem Aussprechen durfte ich einfach auch Freiheit erleben. Und ja, wie ich einfach ihm erzähle von meinen Kämpfen, von meinen Süchten. Und dass Jesus mir auch zuhört, dass er ein offenes Ohr für mich hat, dass ich ihm wichtig bin und vor allem, dass ich auch ehrlich zu ihm kommen kann. Ja? Dass ich mich da gar nicht verstellen brauche, weil es ist ja ein Freund. Und einem Freund muss man ja auch nichts vormachen. Genau, vielleicht kennst du das, dass du mit manchen Themen nicht gern mit jemandem drüber sprechen würdest. Ne? Bei mir war es zum Beispiel das Thema Sexualität und da ist es schwierig, sich mit jemandem zu öffnen. Aber mit Jesus konnte ich das. Also ich bin einfach zu Jesus gegangen und habe ihm davon erzählt und da durfte ich einfach keine Anklage erleben, sondern wirklich einfach auch eine Offenheit und auch seinen Rat, mit, was er mir gegeben hat. Und sein Rat hat mir auch wirklich die Augen geöffnet und mir Kraft gegeben, weiter dran festzuhalten und ihn als Freund zu sehen. Ja, der Wunsch nach einer Beziehung war immer sehr groß in mir, einfach weil ich mir dadurch Intimität und Angenommenheit erhofft hatte. Und es war halt immer schon so eine Schwachstelle von mir. Wenn eine Frau mir zum Beispiel gezeigt hat, dass sie Interesse an mir hat, bin ich sofort darauf eingestiegen und das hat dann mein Herz verändert und meine Gedanken, meine Gefühle und das wollte ich einfach nicht zulassen, weil, ne, ich meine, von wem kriegt man seinen Wert? Ja. Und ja, mit diesen Gefühlen ging ich dann einfach zu Jesus als meinen besten Freund und ich erzählte ihm davon und ich hatte Selbstverdammnis noch mit dabei, bin ans Kreuz gegangen, Selbstverdammnis, weil ich einfach diese Gefühle auch nicht zulassen wollte. Und ich erwartete von meinem Gott eine Lösung dafür, dass er mich frei macht von solchen Gedanken oder Gefühlen. Und dann erinnerte mich Jesus an das Kreuz und an die damit verbundenen Leiden. Und damit möchte ich auch abschließen. Er erinnerte mich an den Satz, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Ja, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Warum dann noch Bestätigung bei Freunden, bei Arbeitskollegen oder bei Frauen suchen, wenn Gott sie mir schon gegeben hat? Wenn er mich bestätigt hat als Freund und ich zu ihm kommen darf und angenommen bin bei ihm. Ja, er hat sich gedemütigt und alles gegeben, sich komplett hingegeben am Kreuz. Und mir somit und auch euch den größten Liebesbeweis gezeigt, dass er als Freund sein Leben hingegeben hat für uns, seine Freunde. Und dieses Ja, was er am Kreuz gegeben hat, das hatte ich dann wirklich vor Augen, wie er so am Kreuz hing und an mich dachte und einfach nur Ja gesagt hat. So ein volles Ja, einfach nur ein Ja zu mir als ganze Person, als ganze Persönlichkeit. Und kein Ja wegen meinem Aussehen oder wegen Auto, Geld oder weiß ich was alles. Füg ein, was dir vielleicht wichtig wäre. Nein, einfach nur ein Ja als geliebte Person, als geliebter Freund für meine Persönlichkeit mit meinen guten, mit meinen schlechten Seiten. Und das hat mich dann wirklich freigesetzt und ich glaube, das wird auch dich freisetzen. Amen.
Vielen Dank, ihr drei. Ihr habt es geschafft. So, das waren gerade einmal 6 Namen. Und es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Namen, die versuchen, Gott zu beschreiben, was wir mit unseren menschlichen Worten eigentlich kaum beschreiben können. Weitere Namen können sein Jahwe Rapha, der Herr, der mich heilt, oder der Herr, mein Arzt, oder der Herr ist Heilung. Die Jahreslosung für dieses Jahr, El Roi, der Gott, der mich sieht, oder Elohim Selichot, Gott der Vergebung. Und ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich möchte euch die Geschichte fertig erzählen von meinem... Ich möchte kurz eingehen auf Elohim Selichot. Und zwar habe ich den Eindruck, dass du hier bist. Du bist eine Frau und vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber du hast einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Und du bist schon gläubig, aber du kannst dir nicht selbst vergeben. Und diese Gedanken kommen immer wieder in dir hoch. Aber ich möchte dir sagen, Elohim Selichot, Gott trägt die Vergebung in seinem Namen. Und wenn er dir voll vergibt, dann erlaubt er dir, dass du dir selbst vergeben darfst. Und er möchte dich in diese Freiheit hineinführen. Amen. So. Ich war also nun in der Notaufnahme mit meinem Sohn und ich habe euch ja schon gesagt, wir durften richtig lange warten. Es kommen aber auch Leute in die Notaufnahme. Da, ja. So. Nach 2 Stunden ist mein Sohn also eingeschlafen und dann war es kurz still im Zimmer. Und ich war dann auch müde von der Anklage und von meiner Verzweiflung und war dann selber kurz ruhig. Und diesen kurzen Moment hat der Heilige Geist genutzt, an dem ich endlich ruhig war, an dem ich endlich aufgehört habe, Gott anzuklagen. Und ich merke auf einmal, wie er zu mir spricht und sagt, auch im Sturm bin ich Elohim, auch im Sturm bin ich Adonai. Und auch wenn es nicht so aussieht, ich bin der Gott deiner Zuflucht. Und David, die Ärzte werden ins Zimmer kommen und sie werden sagen, dein Sohn muss da bleiben. Und er wird aufgenommen und deine Therapie beginnt. Aber ich habe alles in meiner Hand. Und auf einmal war alles weg. All der Zorn, die Verzweiflung, die Zerrissenheit, das war alles weg in diesem Moment. Und kurz darauf kommen die Ärzte rein, ja, die Blutergebnisse sind da, ihr Sohn muss da bleiben, sie müssen auch da bleiben, wir müssen heute Nacht noch mit der Antibiotikatherapie anfangen. Ich habe gesagt, okay. Und auf einmal konnte ich Sicherheit meinem Sohn vermitteln, was ich davor irgendwie versucht habe zu spielen. Und wenn du gerade im Sturm bist, wenn du gerade vielleicht in einer Wüstenzeit bist, dann empfehle ich dir 2 wunderbare Predigten, und zwar einmal von meiner Frau, die sie vor 2 Wochen gehalten hat, und einmal von letzter Woche von Daniel Exler. Beide haben gepredigt über die Wüstenzeit. Und das kann kein Zufall sein. Deswegen darf ich euch heute erinnern. Und eine Gemeinde, die in die Fülle Christi kommt, die darf sich auf den Weg machen, zu verstehen, wer Gott ist. Bei der Entlassung von meinem Sohn, da hieß es, in den nächsten 6 Wochen, da können die Symptome wieder auftreten und dann müssen sie sofort ins Krankenhaus. Und wie kann es anders sein? Natürlich sind die Symptome wieder aufgetreten. Aber wie bin ich ins Krankenhaus gefahren? Gott, du hast alles in deiner Hand. Mein Volk kennt mich nur oberflächlich. Ich möchte ihnen in der Tiefe begegnen. In der Nachfolge will ich ihnen begegnen und sie verändern. Und mit dem Namen Gottes haben wir wie eine Leiter als Handwerk, um Gott näher zu verstehen. Und bei all der Größe und der Herrlichkeit, die Gott beschreibt und die Liebe, die er für dich hat, lässt er dir die Wahl, ob du diese Liebe annimmst oder nicht. Ob du mit Sorgen heute Abend nach Hause gehst oder ob du sie beiseite schaffst. Die Bekehrung, die reicht für die Errettung. Aber um in die Fülle Christi zu kommen, da braucht es Nachfolge. Da ist es notwendig, dass wir Gott kennenlernen. Immer tiefer. Ich habe gesagt, wenn du heute Abend nach Hause gehst und du mit Sorgen nach Hause gehst, dann bin ich gescheitert. Ich hoffe, dass du nach dieser Predigt, nach diesen wunderbaren Zeugnissen, die Entscheidung heute triffst, ich möchte mehr von Gott wissen. Ich möchte mehr und tiefer Gott kennenlernen. Und wie würde Gemeinde aussehen, wenn wir dieses Experiment gemeinsam wagen? Wie viele Zeugnisse würden wir hören, weil Gott sich in deiner speziellen Lebenssituation genau offenbart? Das heißt es, in die Fülle Christi kommen. Aufstehen und Gott näher kennenlernen. Denn er wartet mit offenen Armen auf dich. Und egal, was dich hält, egal vielleicht an was du hältst, hier vorne werden gleich das Gebetsteam und die Pastoren stehen. Und sie wollen nichts Sehnlicheres, als mit dir zu beten, dass du ebenfalls in diese Fülle kommst. Dass du Jahwe, diesen herrlichen, diesen ehrfürchtigen Gott kennenlernst. Als Vater, als Freund, als Zuflucht. Und dann mit Jesus in die Nachfolge gehst. Und lernst, dass Gott mit dir ist. Und dass es nichts gibt, was zwischen dir und Gott stehen kann. Aber die Entscheidung, die liegt bei dir. Die nimmt dir Gott nicht ab, weil er dich so sehr liebt, dass er dir den freien Willen überlässt. Egal an was du hältst, der Prozess lohnt sich. Gott kennenzulernen in seiner Tiefe lohnt sich. Ich möchte beten. Allmächtiger Vater, ich danke dir dafür, dass wir in den Stürmen und in den Wüstenzeiten dir ganz neu begegnen dürfen. Und dass, wenn wir am Tiefpunkt sind in unserem Leben, dass du dich ganz neu verherrlichst. Und dass du, Heiliger Geist, Ruach, dass du hier in diesem Raum jetzt bist, dass du diesen Raum erfüllst und dass du in die Herzen anklopfst. Und dass du offene Herzen jetzt suchst, den du ganz neu Gott offenbaren darfst. Und ich bitte dich dafür, dass du jedem Einzelnen hier und mir die Kraft gibst, Dinge loszulassen, die uns halten. Und sei es nur die Scham. Ich danke dir dafür, dass in den Entscheidungen, in den Gebeten, die heute gesprochen werden, du dich ganz neu verherrlichst. Und dass wir eine Gemeinde sind und werden, die ein Zeugnis nach dem anderen hört, weil du dich in jedem Leben ganz neu offenbarst. Amen.